Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und meine Gästin heute ist die langjährige Bundesliga-Torhüterin Katrin Lengert. Hallo, liebe Kathi.
Hallo, grüß dich.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist, ich sag mal, schon ein bisschen berühmt und berüchtigt dafür, dass du in einer erfrischenden Offenheit über deine Karriere sprichst. So ein bisschen, wie man das, finde ich, auch immer bei Anja Mittag und Josefine Henning in Mittags bei Henning erlebt, wo du auch schon zu Gast warst. Die Folge verlinke ich in den Shownotes, die ist nämlich auch sehr unterhaltsam. Und du sagst über dich selbst, du bist ein Kind des Ruhrgebiets und hast, glaube ich, im Kindergartenalter schon angefangen zu kicken, wie auch deine drei Brüder. Wer von euch war denn am besten?
Also, das kann ich natürlich nicht öffentlich bekannt geben, sonst sind die sauer auf mich. Also, ich glaube, ich und mein kleiner Bruder haben so das größte Talent gezeigt und haben auch am längsten gespielt. Mein großer Bruder ist relativ früh rausgegangen aus dem Verein und mein kleinster Bruder hat nie im Verein gespielt sogar.
Ah, okay. Kannst du dich denn erinnern, wann dir so das erste Mal aufgegangen ist in diesem Vereinsleben, dass der Sport anders behandelt wird, je nachdem, ob du oder einer deiner Brüder ihn betreibt?
Tatsächlich eigentlich von Anfang an, weil ich ja in einem Jungsverein gespielt habe. Also ich habe ganz lange nur mit meinen Brüdern auf der Straße gespielt, damit wir auch zusammenspielen können. Sonst hätten wir ja wegen dem Altersunterschied auch in unterschiedliche Mannschaften gemusst. Deswegen bin ich überhaupt erst mit 8 Jahren in einen Verein gegangen. Und da war das natürlich in den 90er Jahren noch der absolute Standard, dass bei jedem Spiel erstmal irgendwie alle mit dem Finger auf dich gezeigt haben, so, oh, da spielt ja ein Mädchen mit, guck mal. Und ich war dann ja auch relativ früh schon im Tor und das war dann auch nochmal oberbesonders quasi, oh nein, die haben ein Mädchen im Tor und so. Also ich habe eigentlich von Tag 1, als wir in Vereinsstrukturen waren, gemerkt, Mädchen sein ist was Besonderes, aber nicht unbedingt gut besonders.
Kannst du dich erinnern, wie du da so als Kind drauf reagiert hast?
Ja, sehr traurig. Ich war da auch sehr empfindlich im Sinne von, also ich bin ein sehr sensibler Mensch generell. Ich habe das also auch so Ablehnung einfach gespürt, auch wenn die nicht gesagt wurde. Das heißt, wenn jetzt so fremde Jungs oder Kinder mich irgendwie abgewertet haben, habe ich dann schon auch geweint zu Hause oder so. Das war mir jetzt nicht egal. Also ich konnte auf dem Platz mich immer sehr gut eben befreien und auch so mich ja einfach gut darstellen. Das hat mir dann auch Selbstvertrauen gegeben, dass ich wusste, ich kann, wenn es um das reine Spiel geht, auch mehr als viele Jungs. Aber die Reaktionen drumherum haben mich schon verletzt.
Ich finde es schon erstaunlich, wenn man mit Spielerinnen auch so aus deiner Generation spricht, dass sich bestimmte Geschichten so, dass die immer wiederkehren. Ne? Also dieses, man hat erst mit den Jungs gespielt, das hat lange gedauert, bis man verstanden hat, da sind überhaupt noch andere Mädchen, die spielen. Vielleicht wusste man dann auch gar nicht so sicher, können die das überhaupt oder bin ich am Ende das einzige Mädchen? Und dann war man plötzlich in diesen Strukturen mit den Mädchen und hat gemerkt, dass das irgendwie anders ist. War es dann aber gleichzeitig auch was Positives, eben, ich sag mal, diese anderen Mädchen zu treffen, die bis dahin vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hatten?
Ja, ich hatte natürlich das Glück, dass wir in Essen schon immer eine ganz gute Frauenabteilung hatten. Das heißt, es gab auch in den Jungsvereinen überall mal Mädchen. Also es gibt generell viele Kinder im Ruhrgebiet, die einfach Fußball spielen. Das heißt, ich wusste irgendwie schon, es gibt andere. Und ich hatte auch noch das Glück, ich komme aus demselben Stadtteil wie Linda Brisonik, die ist 4 Jahre älter als ich. Die hat auch im selben Jungsverein gespielt. Und wir waren auch auf derselben Schule. Das heißt, ich wusste dann schon, okay, die spielt auch sowas wie Nationalmannschaft. Also es gibt auch Jugendnationalmannschaften bei Mädchen. Da hatte ich so ein bisschen den Einblick, es gibt so eine andere Seite. Und als ich dann tatsächlich zu den Mädchen musste, das war damals noch zur C-Jugend, da war ich, glaube ich, vielleicht 12, hat es auf der einen Seite gut getan. Auf einmal, ja, das Geschlecht auf einmal keine Rolle mehr gespielt hat. Und das hatte aber dann andere Herausforderungen, weil ich halt komplett unter Jungs sozialisiert wurde, auch zu Hause eben. Ich hatte ja nur Brüder und nur mit Jungs bis dahin gespielt habe. Und für mich war es, ich war wie so ein Alien in so Mädchenwelten. Ne? Also ich habe mich total unwohl am Anfang auch gefühlt in reinen Mädchengruppen, weil ich so diese Art zu sprechen, die Art sich zu benehmen, die hatte ich gar nicht.
Und wie bist du damit wiederum umgegangen? Hast du das Gefühl gehabt, du musst dich irgendwie anpassen?
Schon am Anfang. Ich meine, das Gute ist natürlich immer im Sport, dass der Großteil der Akzeptanz über Leistung funktioniert. Sobald alle sehen, du bist gut, du gibst dein Bestes und du bringst die Mannschaft irgendwie weiter, gehörst du erstmal automatisch dazu. Und ansonsten habe ich mich echt wie so eine Forscherin im Urwald verhalten. Also irgendwie erstmal beobachtet, ja, wie die Gorillas sich so in ihrem natürlichen Lebensumfeld bewegen. Und dann so lernen am Modell, ne? Also abgucken, okay, in den Momenten sollte man besser die Klappe halten, okay, in den Momenten kann man irgendwie sich mit einbringen. Aber ja, ich hatte schon auch als Kind einfach eine große Klappe, muss ich sagen. Also weil ich vielleicht auch, weil ich eben, wie gesagt, nur mit Jungs aufgewachsen bin und habe immer viele Sprüche gerissen und so und war irgendwie schon immer schnell auch so ein bisschen so der Klassenclown in meinen Mannschaften.
Mhm. Du hast mal in einem Vortrag gesagt, du hast den Fußball über alles geliebt und hast dir trotzdem zum Ende der Karriere geschworen, du willst mit dem Business nie mehr was zu tun haben. So ganz hat das ja dann nicht funktioniert. Und heute ist es vor allen Dingen so, ich habe schon angesprochen, dass du sehr, sehr offen über deine Zeit als Spielerin erzählst und auch über das, was eben aus deiner Sicht in dieser Zeit nicht gut gelaufen ist und vielleicht auch heute im Fußball der Frauen noch nicht gut läuft. Wann hast du für dich so gemerkt, dass es dir wichtig ist, in diesem Thema doch ein Stück weit drin zu bleiben?
Das kam eigentlich relativ zufällig, als ich meine erste Trainerlizenz gemacht habe. Also ich wollte wirklich nichts mehr mit Fußball zu tun haben und habe auch ein gutes Jahr durchgehalten. Also habe auch keine Spiele mehr geguckt, weder Frauen noch Männer. Ich habe so einen maximalen Abstand gebraucht. Und dann war es so, dass ich als Vertretungslehrerin gearbeitet habe und die haben jemanden gesucht, der in den Flüchtlingsklassen Sportunterricht machen kann. Ich habe aber nicht Sport studiert, das ist nicht mein Unterrichtsfach. Und damit ich mit einer Gruppe versichert bin, brauchte ich einen Trainerschein. Und dann habe ich mich ganz, ganz kurzfristig, schon am nächsten Wochenende habe ich noch einen Platz bekommen, für einen Torwarttrainer-Lehrgang angemeldet. Ja, und da war ich dann so zum ersten Mal wieder, hatte ich zum ersten Mal wieder meine Fußballschuhe an tatsächlich und war so auf dem Platz. Und da habe ich zum ersten Mal wieder diese Liebe halt gespürt, weil die war halt so lange weg auch. Oder man wusste irgendwann auch nicht mehr, wie bin ich denn überhaupt so da reingeraten? Also war das wirklich alles, was ich wollte? Oder hat sich das so eher ergeben, ganz natürlich? Weil man wird ja dann irgendwie gesichtet und dann kommst du in die nächste Mannschaft und die nächste Mannschaft. Und es ist ja alles so eingeleitet worden, dieser Prozess der Professionalisierung. Da war ich vielleicht 12 oder 14. Ne, und dann ist so die Frage, wie bewusst triffst du diese Entscheidung denn? Mhm. Oder passiert das auch einfach mit dir? Und als ich da dann quasi auf diesem Rasenplatz stand, ich finde die Sportschule Wedau auch wahnsinnig schön, das ist die in Duisburg, da habe ich auch viele, viele Wochenenden meines Lebens verbracht für die Auswahl, für den FCR Duisburg. Also da verbinde ich auch persönlich sehr viel mit. Als ich da dann so zum ersten Mal wieder auf dem Platz stand, ohne Druck, ganz freiwillig, und mit so Leuten, die auch nie hochklassig gespielt haben, das verliert man ja auch irgendwann über die Jahrzehnte so im Leistungsbereich, habe ich zum ersten Mal wieder gemerkt, wie stark diese Verbindung eigentlich ist von mir zu diesem Spiel und warum ich überhaupt mal damit angefangen habe, wie viel mir das eigentlich bedeutet. Und dann war ich eigentlich auch relativ schnell überzeugt, dass ich das schon gerne machen will, aber dass ich dann auch versuchen will, es anders zu machen oder mir zumindest die Frage zu stellen, ob es auch anders gehen kann, Arbeit im Leistungssport.
Ja, sehr schön. Also ich kann nur sagen, aus dem, was ich in den letzten Jahren von dir mitbekommen habe, dass es ein absoluter Gewinn ist, dass du dem Fußball eben nicht auf Dauer komplett den Rücken zugedreht hast. Bevor wir darüber noch ein bisschen weiter sprechen, würde ich tatsächlich erst nochmal auf deine Karriere schauen wollen. Du hast deinen ersten Profivertrag mit 17, ich glaube, in der Trainerkabine auf der Umkleidebank bei Duisburg unterschrieben. Da musste auch dein Vater noch mitzeichnen, weil du gar nicht volljährig warst. Kannst du dich an das Gehalt erinnern?
Ja, 250 Euro.
Und wie ist das damals für dich gewesen? Ich meine, wenn man heute hört, Erstliga-Gehalt, und das war ja wohlgemerkt erste Liga, 250 Euro, dann greift man sich an den Kopf. Andererseits stellt man sich direkt die Frage, wie ist das eigentlich in den kleinen Vereinen in der ersten und zweiten Liga heute genau? Aber damals hast du dich wahrscheinlich erstmal gefreut, oder?
Ich habe mich so wahnsinnig gefreut, weil erstens hieß das ja, dass ich zum Bundesliga-Kader gehören werde, dass ich also einen Kaderplatz bekomme, dass also dieser Traum, Profispielerin zu werden oder Fußballspielerin zu werden, vom Profi war ja gar nicht die Rede, dass der immer noch so zum Greifen nah ist, dass ich dem wieder einen Schritt näher komme. Und mit 17 habe ich dann noch zu Hause gewohnt. Ich bin zur Schule gegangen. Es war ja, da waren ja 250 Euro unendlich viel Geld. Ich hatte ja kein Auto oder so. Das war ja, habe ich vielleicht mein Handy von bezahlt. Der Rest hat mir gehört. Also da bin ich mir ziemlich reich vorgekommen, ehrlich gesagt.
Ja, ist für das Alter natürlich irgendwo auch nachvollziehbar. Andererseits war das dann, hilf mir, was für ein Jahr?
2004 muss das gewesen sein. Kurz vor, also Ende 2004, ja, Anfang 2005.
Müsste man mal raussuchen, was Nachwuchsspieler in einem Männerprofiverein zu der Zeit bekommen haben. Aber ich nehme mal an, mit 250 Euro wird es da nicht getan gewesen sein.
Nein, die verdienen in der U17 mehr als ihr Vater. Also da gehen die mit
Ja.
1500 netto oder so nach Hause, wenn sie Glück haben.
Die ganze Geschichte mit Equal Pay und Equal Play ist ja sehr, sehr vielschichtig. Vielleicht mal ganz an den Anfang gestiegen. Du hast mal gesagt, dass du als Kind der 90er gelernt hast, sehr früh, es ist nur Frauenfußball. Das interessiert niemanden, das ist langweilig. Du hast gesagt, das sind hässliche Kampflesben, die werden niemals so gut und spannend sein wie die Männer. Das waren irgendwie so die Sachen, die dir gesagt wurden. Wenn man das so vermittelt bekommt, zwei Fragen dazu. Die erste vielleicht. Ist es dann nicht irgendwie fast so ein bisschen schambesetzt, dass man das weitermachen möchte, weil man ständig signalisiert bekommt, das ist eigentlich der totale Scheiß?
Absolut. Also ich habe da so eine totale Scham internalisiert, dass es eigentlich ja fast ein bisschen peinlich ist, was ich mache, ja, und auch irgendwie sehr unweiblich. Also mir wurde eigentlich von klein auf immer so die Weiblichkeit abgesprochen. Also in der Grundschule haben schon alle gesagt, wenn ich mit den Jungs in der Pause Fußball gespielt habe, du bist kein Mädchen, du bist ein Junge. Ja, weil ich halt Fußball spielen wollte, war ich automatisch dann als Junge so gekennzeichnet und das hat sich definitiv so durchgeschleppt. Also in meiner Generation war es dann ja zum ersten Mal so, dass ein Teil der Spielerinnen darauf, auf diese permanente Abwertung und diese Entweiblichung mit so einer übertriebenen, in Anführungsstrichen, oder sehr betonten Weiblichkeit fast reagiert hat. Ja, also wir hatten dann so Spielerinnen wie Lira Bayramay, wie Anja Mittag, die sich dann die Fingernägel gemacht haben, die immer die Haare gemacht hatten, die bewusst, die sehr geschminkt gespielt haben. Also dann kam zum ersten Mal auch so dieser Trend, man macht sich auch bewusst schön fürs Spiel. Ja, also man hat dann so seine Weiblichkeit betont. Gleichzeitig haben wir uns auch so ein bisschen über die Vorgängergeneration lustig gemacht. Das ist auch sowas, was mir im Nachhinein total leid tut, dass wir uns auch abgegrenzt haben, indem wir die auch abgewertet haben und gesagt haben, ja, die Alten, das sind alles die Kampflessen mit dem Bürstenhaarschnitt, so, ne? Und wo ich jetzt natürlich heute mit meinem heutigen Wissen auch einfach schade finde, dass es so wenig Solidarität untereinander gab, unter uns Frauen und auch unter den Generationen, die im Geschäft noch tätig waren. Weil gleichzeitig haben die Älteren uns natürlich auch so ein Stück weit abgewertet dann für vielleicht Dinge, die wir anders gemacht haben. Ich glaube, da ist heute deutlich mehr Solidarität im System und das freut mich auch. Ja, und wir haben natürlich auch uns oft verleugnet, wenn wir in der Öffentlichkeit unterwegs waren. Also wenn wir jetzt mit ein paar Spielerinnen feiern gegangen sind, hat oder haben einige ja durchaus bemerkt, dass wir irgendwie sehr durchtrainiert sind, dass wir sportlich sind und haben uns dann vielleicht auch mal in der Disco gefragt, ob wir irgendwie eine Sportmannschaft sind. Und dann ist es schon auch mal vorgekommen, dass wir gesagt haben, wir spielen Volleyball oder so, ne? Einfach weil wir uns diese ganze Diskussion, was, ihr seht ja gar nicht aus wie Fußballerinnen, seid ihr auch alle lesbisch und keine Ahnung, macht ihr jetzt gleich Trikottausch, weil wir uns das dann einfach nicht geben wollten.
Ja, sehr nachvollziehbarerweise finde ich. Und ich finde es tatsächlich wichtig, dass man mal ein bisschen den Blick darauf lenkt. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die auf den Fußball der Frauen draufschauen von außen und denken, so Geschichten wie die, die du jetzt erzählst, die haben vielleicht die Generation von Spielerinnen erlebt, die so kurz nachdem der DFB innerhalb seiner Strukturen den Frauenfußball auch wieder erlaubt hat, außerhalb des DFB hat er ja immer weiter existiert, dass die diese Erfahrungen vielleicht gemacht haben, aber dass wirklich eine ja immer noch junge Generation von gerade ehemaligen Spielerinnen diese Sachen so auch noch erlebt hat, ist vielen, glaube ich, überhaupt nicht klar. Ich frage mich auch so ein bisschen nach dem, was du erzählst, ob gerade wenn man drauf schaut, wie Verband und Vereine mit dem Fußball der Frauen häufig umgegangen sind, wenn man so eine internalisierte Scham hat, wie du gerade gesagt hast, ist es ja wahrscheinlich umgekehrt. Sehr einfach, dass einem so signalisiert wird, man muss eigentlich für das bisschen, was man bekommt, dankbar sein, weil obwohl das, was man macht, ja eigentlich was ist, was permanent abgewertet wird, kriegt man sogar noch Geld. Also dann stellt man ja auch erstmal keine Forderungen, oder?
Genau so ist es. Dann ist man froh, dass man überhaupt Geld bekommt für den Sport, den man betreibt. Man darf auch nicht vergessen, wie unsichtbar weiblicher Fußball in der Öffentlichkeit auch war. Also, dass regelmäßige Übertragungen in der Bundesliga stattgefunden haben, das ist vielleicht 10 Jahre her. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in dem ersten Spiel dabei war, das auf Eurosport gezeigt wurde. Das war nämlich Ostermontag. Ich glaube, DFB-Pokal Bayern München gegen Turbine Potsdam. Und es war ein Riesending. Das war dann zum ersten Mal so, dass Eurosport diese Übertragungsrechte erworben hat. Und davor war es so, dass vielleicht am Saisonende mal das letzte Spiel gezeigt wurde, Frankfurt gegen Potsdam oder so, wenn es dann um die Meisterschaft ging. Aber der Fußball war wirklich in der Öffentlichkeit komplett unsichtbar. Deswegen wusste ich als Kind zum Beispiel auch gar nicht, dass es eine Frauennationalmannschaft gibt. Weil die habe ich nirgendwo gesehen, wenn ich als Kind den Fernseher angemacht habe. Dadurch hat man halt auch irgendwie keine Forderungen gestellt und ich bin im Nachhinein ja auch manchmal irgendwie auch wütend auf mich, obwohl wir es natürlich nicht besser wissen konnten, dass wir das alles so geschluckt haben. Also diese Wut darüber kam eigentlich erst, nachdem ich schon länger aus dem System raus war, weil man einfach dieser Dankbarkeitsduktus, der uns da immer erzählt wurde, ja, seid doch mal froh und was ihr hier alles schon bekommt, den finde ich im Nachhinein ja wirklich lächerlich fast.
Siehst du den heute noch? Hast du das Gefühl, das wird vielleicht auf einem etwas verbesserten Niveau, aber trotzdem den Spielerinnen heute auch noch so vermittelt?
Teilweise. Also ich bin jetzt ja nicht mehr so in den Ligastrukturen drin, dass ich jetzt nachvollziehen könnte, wie laufen Besprechungen beim FC Bayern ab, beim VfL Wolfsburg, wie werden da Trainingslager geplant. Ich denke gerade die Vereine, die jetzt in Männerabteilungen integriert sind, die haben schon deutlich mehr an Infrastruktur, weil so ein bestimmter gesellschaftlicher Wandel ja eben auch stattgefunden hat, dass Frauenförderung und Gleichheit der Geschlechter ja nun mal auch im Grundgesetz steht. Mhm. Und dass man da vielleicht auch als Verein eine Verantwortung übernehmen muss. Nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass jetzt vielleicht die weibliche Abteilung des FC Bayern noch nicht gleich viele Physiotherapeuten angestellt hat, ne? Oder wir sind beim Thema dann Mindestlohn. Was bekommt denn die jüngste Spielerin im Kader, die gerade aus der U17 aufsteigt? Ja, oder eben auch beim DFB, da hatten wir jetzt ja vor der EM die Diskussion um die Prämien. Da muss ich mich schon am Kopf kratzen, wenn Oliver Bierhoff dann glaubhaft verkaufen will, dass eben ein Titel bei den Frauen nicht gleich viel wert ist wie bei den Männern.
Ja, da sind interessante Aussagen teilweise mal wieder getroffen worden. Du hast mit Duisburg, damals ein großer Verein im Fußball der Frauen, dreimal die Vizemeisterschaft geholt, den DFB-Pokal und die Champions League gewonnen, die damals noch UEFA Women's Cup hieß. Erzähl uns doch mal, wie die Trainingsbedingungen damals waren.
Ja, das war schon sehr speziell. Also Duisburg war einfach ein sehr kleiner Verein, reiner Frauenverein, geführt eigentlich wie ein Familienunternehmen, von einem Familienunternehmen. Es war damals ein Ehepaar, ich glaube Barks, die hatten eine Sicherheitsschuhfirma, die haben sich da um alles gekümmert, die Finanzen gemacht und so weiter. Also wir waren wirklich einfach wie so ein kleines Familienunternehmen mit wenigen Mannschaften und hatten leider keine eigene Platzanlage lange Zeit. Also das heißt, wir sind eigentlich das ganze Jahr über rumgereist. Wir haben im Sommer eine Zeit lang beim KFC Uerdingen trainiert. Wir waren im Winter manchmal auf einem Hockeyplatz beim VfL Raffelberg irgendwie. Das war so ein 3 mm Hockeyplatz. Also der war gar nicht für Fußball ausgelegt. Das war wirklich wie auf einem Parkplatz trainieren. Wir hatten verschiedene Kunstrasenplätze, zwischen denen wir hin und her gereist sind. Und ja, irgendwann hat sich dann die Stadt Duisburg entschieden, uns eine Anlage zu geben, die vorher dem Betriebssport gehörte. Also wo die Bus- und Straßenbahnfahrer freizeitmäßig gekickt haben. Mhm. Den Platz haben wir dann zur Verfügung gestellt bekommen. Und das Problem war eben, das bestand damals aus einem Rasenplatz, aber der hatte keine Drainage. Das war ein Kuhrasen, also der war auch ein bisschen klein und daneben war noch ein Ascheplatz und irgendwie 2 Umkleidekabinen. Und ja, das war dann der Ort, an dem wir uns professionell auf Erstligaspiele vorbereitet haben.
Und ich habe da eine Geschichte im Hinterkopf, dass der Platz ab einer gewissen Uhrzeit gewisse Lichtproblematiken hatte. War das der?
Ja, genau. Das ist übrigens der Platz, auf dem die immer noch trainieren, ne? Also ich glaube, selbst jetzt als MSV Duisburg trainieren die immer noch in Hüttenheim, heißt der Stadtteil. Und der hatte damals keine Flutlichtanlage. Der hat inzwischen nebenan einen Kunstrasenplatz mit Flutlicht. Die haben den Ascheplatz ausgebaut. Das wurde aber mit Spenden finanziert. Ich weiß noch, meine Oma hat damals nämlich 20 € gespendet. Da wurde unter
Oha.
den Fans und so Geld gesammelt, um einen Kunstrasenplatz zu bauen. Und der Rasenplatz selber hatte keine Flutlichtanlage. Ich weiß nicht, ob das inzwischen passiert ist, aber das hieß, wenn jetzt Herbst wurde, bevor wir wirklich dann auch umziehen mussten, für Kunstrasen mussten wir im Winter dann ja wieder woanders hinfahren, dann haben wir die Trainingszeiten nach vorne verlegt, so lange, wie es eben ging, dass wir den Einbruch der Dunkelheit vermeiden konnten. Und das war dann irgendwann ging nicht mehr früher, weil ja auch viele Spielerinnen gearbeitet haben. Und klar war, die können jetzt nicht vor 16:30 noch am Platz sein. Die kamen dann eh schon direkt von der Arbeit. Und dann haben wir es immer so gemacht, hinter dem einen Tor war ein Hügel und dann war da oben der Parkplatz von der Platzanlage. Und dann haben alle Spielerinnen, die in der ersten Reihe geparkt haben, also mit dem Lenkrad zum Platz hin quasi, sind dann kurz hochgegangen und haben ihre Scheinwerfer angemacht. Und so hatten wir dann noch 20 Minuten Licht für Abschlussspiel. Also wir haben dann im Scheinwerferlicht der geparkten Autos gespielt. So ging dann das Training meistens zu Ende.
Ich finde, die Geschichte ist echt unglaublich. Man muss fast aufpassen, dass man nicht drüber lacht, obwohl es halt überhaupt nicht zum Lachen ist. Aber es ist also so symbolisch für vieles,
Ja.
was da schiefläuft. Also das, wie du gesagt hast, man kann sich eigentlich nur den Kopf kratzen. Ein Thema, über das ich, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch und auch so viele von deinen bisherigen Gesprächen, Interviews gelesen habe, auch so ein bisschen gefragt habe, was ja häufig gar nicht so gesprochen wird, wenn man über die Verhältnisse im Fußball der Männer und im Fußball der Frauen irgendwie so vergleichend spricht, ist die medizinische Versorgung oder überhaupt also den Blick auch darauf zu richten, dass diese, ich sag mal, prekären Verhältnisse ja in gewisser Weise nicht nur die Spielerinnen betreffen, sondern das komplette Umfeld, also alle, die da irgendwie mit beteiligt sind, was zum einen vermutlich bedeutet, dass alle, die da angestellt sind, natürlich deutlich schlechter verdienen. Zum anderen sind es aber auch weniger Leute, was sich ja wiederum auf die Spielerinnen auswirkt. Wie war denn eure medizinische Versorgung? Also wie war denn der Support bei Verletzungen? Wie wurdet ihr behandelt und untersucht?
Ja, also erstmal muss ich dir da absolut zustimmen. Es betrifft nicht nur die Spielerinnen, sondern eigentlich alle Beteiligten in diesem System Fußballmannschaft werden strukturell ausgebeutet. Das ist einfach so. Der Co-Trainer hat mit Sicherheit auch nur sein Spritgeld zurückbekommen. Und Torwarttrainer werden auch traditionell am schlechtesten bezahlt, deswegen die dann nur zweimal die Woche kommen. Ja, und dann wundert man sich weltweit, warum die Torhüter irgendwie jahrelang so schlecht waren. Ja, wenn die Vereine halt keine Torwarttrainer bezahlen, dann kann da halt keiner kommen. Und dasselbe galt für die Physios. Also wir hatten ganz oft auszubildende Physiotherapeuten im ersten oder zweiten Lehrjahr, weil die halt noch sehr jung sind, irgendwie froh sind, dass sie vielleicht bei einem Bundesligisten irgendwie arbeiten können und dann auch für sehr, sehr wenig Geld diesen ganzen Aufwand überhaupt betrieben haben. Denn die sind ja nach Trainingsschluss auch noch mal 2 Stunden da und die fahren am Wochenende auch die 8 Stunden mit im Bus. Also da sind schon alle Beteiligten deutlich unterbezahlt gewesen und das hatte eben zur Folge, dass wir auch an vielen Trainingstagen gar kein Physio am Platz hatten. Was dann bedeutet hat, dass wir uns zum Beispiel selber getaped haben. Also ich habe mich immer gefreut, wenn wir eine auszubildende Physiotherapeutin in der Mannschaft hatten. Ja, manchmal hatte man ja Glück und eine hat sich für den Beruf interessiert. Das war in Duisburg meistens Jenny Oster. Und die hat dann vor dem Training erstmal die ganzen Sprunggelenke getaped. Jetzt hatte ich als Torhüterin natürlich auch ab und zu Verletzungen an der Hand. Da wurde mir dann in der Reha gezeigt, wie ich das tape. Und dann habe ich das halt selber gemacht. Also ich kann bis heute, würde ich mir zutrauen, Hände und Sprunggelenke jeglicher Art zu tapen. Ich kann auch ein bisschen Kinesio, also das habe ich auch schon selber gemacht, so Schulter, Oberschenkel, so Muskeltapes. Also wir haben das einfach mit einer großen Selbstverständlichkeit selber übernommen. Und was mir auch nochmal wichtig ist zu betonen, ist, es geht nämlich genau wie du sagst, man möchte dann fast lachen, das sind immer so witzige Geschichten. Und es geht mir dabei auch gar nicht darum, irgendwie so nestbeschmutzermäßig, haha, jetzt lachen wir mal alle darum, wie schlecht das eine in Duisburg war und das andere irgendwie bei Bayern und das nächste in Jena, sondern es gibt ja solche Geschichten in allen Vereinen. Und es geht mir einfach darum zu zeigen, dass es eben ein strukturelles Problem ist. Es ist nicht, oh, dieser eine Verein, die sind so arm, sondern dass weiblicher Sport, vor allem der weibliche Fußball, halt so strukturell benachteiligt wird und dass das so ein systemimmanenter Sexismus ist, der da über Jahrzehnte regiert hat. Und ich hoffe, dass er jetzt langsam halt abgebaut wird oder sich selbst abschafft, dass es eigentlich unvermeidbar war, dass unsere Karrieren so ablaufen müssen oder dass unser Alltag so aussieht.
Ich finde, also der Witz ist ja vor allen Dingen, dass gerade beim Fußball der Frauen immer so gesagt wird, ja, aber das sind ja auch teilweise andere Leistungsniveaus und was weiß ich nicht was, mal abgesehen davon, dass das alleine ja schon mal eine streitbare Behauptung ist, ist natürlich das, was hinten dran steht, einfach auch was komplett anderes. Also ich frage mich, dass, wenn ich dich so erzählen höre, hast du dich im Nachgang mal gefragt, was es für deine sportliche oder für eure sportliche Entwicklung bedeutet hätte, wenn ihr andere Bedingungen gehabt hättet?
Absolut, absolut, weil wir jetzt ja auch so die Generation sind, die diesen Wandel aktiv mitbekommen hat. Denn viel hat sich ja bewegt durch die WM 2011. Dann kam ja zum ersten Mal auch Geld vom Verband ins System, weil man sich bei der Heim-WM natürlich gut darstellen wollte. Dann wurde zum ersten Mal eingeführt, dass zum Beispiel die Trainer aller Bundesligisten hauptamtlich sein müssen. Dafür gibt's Geld. Inzwischen gibt's auch Geld dafür, dass die Teammanager hauptamtlich sind. Das wird also quasi subventioniert durch den Verband. Da wurde also in professionelle Strukturen investiert. Und das heißt, ich habe ja jetzt so in den letzten Jahren meiner Karriere noch die ersten Spielerinnen mitbekommen, die zum Beispiel unter besseren Bedingungen bei den Jugendnationalmannschaften aufgewachsen sind. Also ich hatte als Torhüterin zum Beispiel in der Jugendnationalmannschaft keinen Torwarttrainer. Die hatten wir nicht. Ja, wir sind zur WM gefahren, 4 Wochen nach Thailand, U19 Weltmeisterschaft, und das Torwarttraining hat die Co-Trainerin gemacht, wenn überhaupt. Also wir hatten gar keine Torwartspezialisten dabei. Und gleichzeitig kamen dann so die ersten Torhüterinnen, jetzt zum Beispiel Laura Benkert oder dann auch Almut, die zum Beispiel dann schon beidfüßig waren, weil die immer Torwarttraining hatten, wo solche Dinge gefördert wurden. Also ich war dann schon, ich habe das schon manchmal ein bisschen beneidet, wenn ich jetzt auch, ich bin ja Torwarttrainerin, mit den jüngeren Torhüterinnen arbeite, dass ich so denke, wow, ich wünschte mir, hätte das jemand mit 16 schon gezeigt. Weil ich nicht weiß, wie ich mich dann noch entwickelt hätte. Und das Gleiche gilt natürlich für die ganze körperliche Komponente. Also wir hatten ja auch keinen Kraftraum. Martina Voss war damals unsere Trainerin in Duisburg. Die hat als erste eingeführt, dass wir irgendwie Athletiktraining machen, wirklich. Davor hat man einfach nur 4-mal die Woche Fußballtraining gehabt. Also die war so die erste, die so Morgenseinheiten auch eingeführt hat. Und wo man sich dann schon fragt, klar, wenn ich jetzt nicht hätte zur Uni gehen müssen vormittags oder zwischen den Trainingseinheiten, sondern wie ich dann später in Schweden das Privileg hatte, irgendwie nur zum Training gehe und nur Krafttraining mache und mich danach erholen kann bis zur nächsten Einheit. Klar fragt man sich manchmal, wie weit hätte es dann noch gehen können oder wie viele Verletzungen vor allem hätte ich vielleicht vermeiden können, die einem ja auch große Schmerzen bereiten.
Du hast jetzt gerade in einem Nebensatz auch Regeneration erwähnt. Das war ja einfach durch den Alltag, den ihr hattet, mit außer dem Fußball eben auch entweder in die Schule gehen oder studieren oder arbeiten, auch überhaupt nicht in dem Umfang möglich, ne?
Nee, also eigentlich nimmt man ja Nachteile in allen Lebensbereichen in Kauf. Weil mein Studium hat ja auch doppelt so lange gedauert. Weil man ist ja nirgendwo richtig. Man tanzt ja auf allen Hochzeiten und versucht, all diesen Erwartungen gerecht zu werden und jongliert das alles. Und irgendwas bleibt immer auf der Strecke. Also ich erinnere mich wirklich, ich habe wirklich eine Busallergie. Also ich kann bis heute in keinen Reisebus mehr einsteigen, noch nicht mal einen Flixbus oder so. Weil diese Busfahrten, wenn ich mich daran zurückerinnere, diese 8 Stunden jedes Mal irgendwie aus Freiburg nach Duisburg oder irgendwie mit München nach Wolfsburg, samstags hin, dann läufst du das gerade irgendwie mal in so einem kleinen Spaziergang raus, dann machst du ein Bundesligaspiel auf Top-Niveau und danach fährst du wieder zurück bis irgendwie mitten in der Nacht zu Hause und stehst halt montags wieder auf und gehst in irgendein Seminar oder die ganz abend dran waren, ja auch auf die Arbeit, weil, seien wir ehrlich, in der Uni kann ich zur Not auch mal sagen, gut, heute gehe ich mal nicht und besorge mir irgendwie eine Mitschrift, aber dieses permanente Weitermachen und immer so keine Pause zu haben, das ist schon extrem anstrengend. Und ich erinnere mich auch, also beziehungsweise meine Freunde können das oft besser reflektieren, weil die nicht so im Sportsystem sind, dass ich in der Pause, wenn ich zu Hause war, ich bin ja dann immer im Sommer und im Winter, wenn die Pausen anstanden, zu meiner Familie gefahren, dass ich dann erst mal immer krank war. Immer. Also mein Körper war erstmal 1-2 Wochen komplett erstmal out of order und musste sich echt erstmal erholen, weil das vorher 50 Wochen am Stück nicht möglich war.
Ja, das ist ja eigentlich auch kein Wunder, ne, dass der Körper sich dann, wenn er die Chance hat, versucht, das zurückzuholen, was ihm eben über so einen langen Zeitraum nicht gegeben worden ist. Du hast Martina Voss heute, Martina Voss-Tecklenburg, mittlerweile die Bundestrainerin, gerade angesprochen, die eben in Duisburg eure Trainerin war. Würdest du denn rückblickend sagen, dass Trainerinnen, die dieses System so oder so ähnlich selber schon durchlaufen hatten, andere Ansätze hatten mit euch als Trainer?
Oh, das kann man tatsächlich gar nicht pauschalisieren, weil ich glaube generell bei Trainerpersonen ganz viel auf ja die eigene Vita ankommt und auch auf die eigene Reflexionsfähigkeit. Das ist so ein bisschen das, was Eltern auch passiert. Also dass Menschen, die Eltern werden, schnell ihre Eltern kopieren, also einfach das machen, was sie selber als Kind quasi beobachtet haben zu Hause. Und ich glaube, bei Trainern ist es auch so. Es gibt die einen, die halt unbewusst, glaube ich, einfach in dasselbe Muster fallen und sich so verhalten, wie sie von ihren Trainern behandelt wurden. Und das ist dann, war dann für mich als Spielerin zum Beispiel oft schwierig, weil ich so, ich nenne das immer sinnlose Autorität, nicht gut abhaben kann. Also wenn ich einfach nur gehorchen soll, weil jemand halt eine andere Trainingsjacke hat als ich, dann wird es problematisch. Und andererseits gab es Trainerinnen und Trainer, die genau wegen ihren Erfahrungen sich bewusst entschieden haben, es vielleicht anders zu machen und ganz reflektiert mit sich und ihren Spielerinnen umgegangen sind. Also manchmal hat es geholfen, wenn die Trainerin oder der Trainer selber sehr hoch gespielt hat und selber professionell war. Und manchmal hat es geholfen, wenn vielleicht jemand so ein bisschen als Outsider ins System kam und mit ganz anderen Blickwinkeln reingekommen ist.
Ja, kann ich beides gut nachvollziehen. Ich würde mal gerne noch ein bisschen über das Thema Verantwortung sprechen, wenn du Lust hast. Du hast mal gesagt, dass Frauen bis in die Basis strukturell benachteiligt werden und schlechtere Entwicklungschancen haben. Darüber haben wir ja jetzt auch schon ein bisschen gesprochen. Talent und Leistung werden nicht so gewürdigt wie bei männlichen Spielern. Wer hat denn aus deiner Sicht die Macht, das zu ändern? Also sind das vor allem die Vereine? Ist das vor allem der Verband? Ist es vor allem eine gesellschaftliche Aufgabe? Wo siehst du da Ansatzpunkte?
Naja, am Ende ist natürlich alles verbunden, dahingehend, dass der Fußball ja wirklich ein Mikrokosmos ist, der die Gesellschaft komplett abbildet. Das heißt, wenn im Fußball Frauen strukturell benachteiligt werden, dann, weil es wahrscheinlich in der Gesellschaft auch so ist. Und ich meine, es ist ja inzwischen auch hinreichend belegt, ne? Wir haben Gender Pay Gap, ne? Wir haben die Aufstiegsproblematiken für Frauen im Beruf, Probleme bei der Verbindung von Familie und Berufsplanung. Und das sind alles Themen, die sich natürlich einfach im Sport dann auch widerspiegeln. Und ich wünschte mir an allererster Stelle, dass das überhaupt erstmal anerkannt wird als Problem. Ja. Und dann auch, dass für mich steht der DFB da an erster Stelle, weil er der größte Einzelsportverband der Welt ist, der den ganzen Fußball in Deutschland organisiert. So, und dann ist für mich klar, dass dann auch eine gesellschaftliche Verantwortung dahinter steckt. Denn der Fußball in Deutschland sind nicht nur die beiden Nationalmannschaften. Und deswegen ist die Diskussion damit auch nicht abgehandelt, sondern im Gegenteil, es muss viel, viel mehr in der Breite gedacht werden und sich überlegt werden, welche Erfahrungen machen denn Kinder, die irgendwo bei TuS hinter Tupfingen der E-Jugend beitreten? Und was wollen wir, welche Erfahrungen die bei uns machen? Welche Realität sollen die erleben? Was sollen die über sich lernen oder was sollen die von anderen lernen? Und mit welchem Gefühl und welchen Erfahrungen sollen die dieses System irgendwann wieder verlassen? Denn ne, es ist ja auch klar, 99, irgendwas Prozent schaffen es ja nie in irgendeinen bezahlten Bereich. Die sollen ja aber auch bestenfalls dem Fußball vielleicht in irgendeiner Funktion erhalten bleiben, im Ehrenamt, als Trainer, als Betreuer, als Kassenwart. Und vor allem sollen die ja bestenfalls irgendwie da rausgehen und bis an ihr Lebensende erzählen, ja, meine Zeit bei TuS Hirtenflöte war die beste Zeit in meinem Leben. Und aus den Gründen dies und das. Weil ich sag ja auch, trotz aller Dinge, die ich jetzt auch bemängel oder anspreche, es war eine wunderschöne Zeit und der Fußball hat mich massiv geprägt. Also als Person einfach, die Art und Weise, wie ich mich entwickelt habe, wie meine Persönlichkeit sich entwickelt hat, die Meinungen, die ich heute habe und die Dinge, die ich gelernt habe, das ist alles untrennbar mit meinen Erfahrungen im Spiel verbunden und den Erfahrungsräumen, die ich da hatte. Und da muss einfach von oben her, ja, noch nicht mal von oben her gedacht werden, sondern von oben her die Entscheidung getroffen werden. Wir wollen das größer anlegen als zu vermitteln, wie schieße ich mit der Innenseite und wie mache ich einen Kopfball. Und dann ist es eben so, dass der DFB ganz oft so top-down denkt. Mhm. Also wir machen jetzt mal ein Gremium auf und da denken dann 5 weiße Männer Mitte 50 darüber nach, wie Fußball in Deutschland sein soll. Und ein bisschen schöner und basisdemokratischer wäre eben, wenn man sagt, okay, wir überlegen mal, wie machen wir es denn bottom-up? Das heißt, wie schaffen wir es wirklich mal rauszureichen in die Vereine, in egal Männerfußball, Frauenfußball, Jugend oder Senioren und fang mal an, wieder all diese Menschen, die Fußball lieben in Deutschland, irgendwie auch mitzunehmen und überhaupt erstmal zu ermitteln, welche Bedarfe haben die denn, welche Defizite sehen die, was brauchen die? Und ich glaube, dann würde die Spitze automatisch besser werden, wenn die Breite wieder mehr dabei wäre.
Ja, kann ich nur zustimmen. Und ich meine, das ist ja auch schon wieder sehr aussagekräftig, finde ich. Also, dass man in Nachfolge für Oliver Bierhoff, der ja eben, ich glaube, 5 verschiedene Verantwortungsbereiche hatte, jetzt erstmal einen Verantwortungsbereich nachbesetzt hat, nämlich Nationalmannschaft Männer und U21 Männer mit Rudi Völler. Immer mit der Argumentation, dass ja 2024 eine EM ansteht. Last I checked, steht 2023 erstmal eine WM an bei den Frauen. Und da gibt es halt erstmal keine neue verantwortliche Person. Das sind so Entscheidungen, finde ich, wo das dann wieder sehr ad absurdum geführt wird, dass man im Verband ja schon also mittlerweile sehr häufig betont, dass man das alles verstanden hätte und da auch Dinge vorantreiben will. Also weil das sieht man dann halt eben nicht.
Nein, da wurde aber auch nichts verstanden, weil eben diese Fragen gar nicht gestellt werden. Ja. Das ist es. Ich behaupte gar nicht von mir, dass ich jetzt irgendwie die Antworten hier auf alles kennen würde und dann irgendwie ein Memo in der Tasche habe, wie man den DFB oder den deutschen Fußball bis 2050 reformieren kann, sondern dass ich manchmal die Sorge habe, wir stellen gar nicht die richtigen Fragen.
Und auch nicht an die richtigen Leute, ne?
Ja, genau. Oder wir wollen auch die Antworten nicht so gerne hören. Genau. Und wenn es dann hart auf hart kommt, nämlich so wie jetzt, es entsteht eine sportliche Krise, der Manager wird entlassen, dann sieht man, dass genau dieselben Mechanismen wieder greifen, die seit 100 Jahren greifen. Wir machen ein Gremium mit 5 alten weißen Männern und da geht es mir auch nicht ums Alter und es geht mir nicht um die Kompetenz dieser Männer, weil das sind verdiente Personen im Fußball, keine Frage. Aber es geht darum, dass ich doch, wenn ich immer dieselben Menschen in den Prozess mit einbeziehe, ich immer zu denselben Ergebnissen kommen werde. Und diese Ergebnisse haben einfach in den letzten 10 Jahren sich nicht als besonders irgendwie früchtetragend erwiesen. Und dann wünsche ich mir einfach mal den Mut zu sagen, es kann jetzt ja auch eigentlich nicht mehr so viel schlimmer kommen. Es sind ja sogar schon Menschen nahe dieses Entscheidungskreises, wie eine Celia Okuyinu, die beim DFB ist, wie eine Nadine Kessler, die bei der UEFA überragende Arbeit macht. Es gibt all diese Persönlichkeiten. Ich würde mir auch wünschen, dass zum Beispiel People of Color da auch irgendwie mal mit drin sind, weil wir haben auch im männlichen Fußball 30% Anteil Migrationsgeschichte. Der ist auch nicht im DFB repräsentiert. Und mir geht es einfach darum, dass diese ganze Entscheidungsebene und all diese auch Trainerposten und so weiter bis runter in die Jugendmannschaften einfach nicht so besetzt werden, dass es die Masse der fußballspielenden Personen in Deutschland und auch die Masse der Fußballliebhabenden in Deutschland widerspiegelt.
Ja, definitiv. Und also wenn man dann zum Beispiel noch auf das Thema schaut, Menschen mit Einwanderungsgeschichte, dann ist es eben zum einen so, dass die sowieso in diesen ganzen Positionen schon nicht repräsentiert sind. Und dann ist da ja wiederum auch noch ein Unterthema, dass sie im spielerischen Bereich gerade bei den Mädchen und Frauen kaum vertreten sind und dass auch das ein Thema ist, mit dem man sich mal auseinandersetzen müsste, wie man da eben gezielt fördern kann und dafür sorgen kann, dass sich das auch verbessert. Und also ich sehe es wie du, es geht überhaupt nicht darum zu sagen, diese 5 Personen, die man da jetzt gefunden hat, haben keine Kompetenz, aber sie haben halt alle dieselbe Kompetenz und sie haben alle sehr ähnliche Antworten auf die gleichen Fragen. Und wenn man halt mal mehr als immer dieselbe Antwort bekommen möchte, dann muss man solche Gremien halt eben auch anders besetzen. Und also eine der Antworten, die genau aus so einem Kompetenzraum dann eben in Bezug auf Fußball der Frauen ja immer gegeben wird, ist halt dieses mit dem, die spielen weniger ein. Also kann man halt auch weniger reinstecken. Und wenn man sich gerade im Verband die Geschichte der Frauen und wie eben mit dem Fußball der Frauen umgegangen wurde anschaut, also dann ist das eine Argumentation, die ich halt sehr fragwürdig finde. Wie geht's dir denn? Also weil Ich finde es schon interessant, dass man, also zum einen finde ich es nicht falsch zu sagen, man kann ja jetzt nicht von einem auf den anderen Tag das System der Frauen umstellen auf das der Männer. Und ich glaube auch nicht, dass das intelligent wäre, wenn es jetzt um das Geld geht, was man reinsteckt. Hat sich es aber mittlerweile wirklich sehr eingebürgert, dass alle so sagen, also Equal Pay ist ja gar kein Thema mehr. Es geht ja erstmal um Strukturen. Und ja, wir haben darüber jetzt auch schon gesprochen. Natürlich sind Strukturen erstmal wichtig. Aber das bedeutet ja nicht, dass man das Thema mit dem Geld jetzt völlig außen vor lassen sollte, oder?
Ja, absolut. Also auch da, finde ich, kann man erstmal auch wieder überhaupt das System als solches in Frage stellen. Also zu sagen, wollen wir denn diese Riesenkapitalisierung des Sports überhaupt? Also gar nicht nur darauf zu gucken, da werden, wie werden jetzt Männer und Frauen in diesem System bezahlt, sondern ich meine, es gibt ja auch nicht zu Unrecht genug Bewegungen, die inzwischen sagen, warum muss der Fußball denn so durchkapitalisiert sein? Ist denn mehr Geld automatisch besser für das System und für das Spiel? Ja, das ist ja auch eine Entscheidung. Es ist jetzt ja gar nicht so, als wäre es so unvermeidbar. Ja, wir müssen nur den Sport leider ausverkaufen, sonst ist der ja gar nicht haltbar. Sondern man kann ja auch da mal hinterfragen, muss es denn von jedem Verein, keine Ahnung, 50 Trikots geben und 13 Toaster und am Ende ist der Verein der Beste, der am meisten Umsatz gemacht hat, sondern auch da zu fragen, welche gesellschaftliche Rolle hat der Fußball und was wollen wir auch, wie der betrachtet wird? Geht es nur darum, reicher Profi zu werden mit viel Bling-Bling oder möchten wir Kindern vielleicht auch andere Werte vermitteln? Und mir ist es, also ne, haben wir einfach vielleicht auch einen Werte Kodex im Fußball, wo wir sagen, das steht an erster Stelle und dass dann irgendwann mal damit Geld verdient werden kann, auch an zweiter. Also ich finde zum Beispiel generell Thema Equal Pay, fangt bitte bei den 99% der anderen Berufe in Deutschland damit an. Ja, also fangt bitte an, mal die Krankenschwestern und Bürofachkräfte, Managerinnen, Ärztinnen und was sonst noch alles gleich zu bezahlen. Da ist schon mal den meisten Frauen mitgeholfen. Dann finde ich, dass keine menschliche Tätigkeit 8 Millionen Euro im Jahr wert ist. Egal, ob es Fußball ist oder irgendwie Manager bei VW oder sonst irgendwas. Das ist dann wieder diese Durchkapitalisierung. Also da ist für mich auch niemandem mit geholfen. Ich hätte jetzt auch keine 8 Millionen gebraucht. Aber wo ich dir absolut zustimme, ist, das ist jetzt ja auch die Diskussion im vergangenen Jahr gewesen durch viele Nationalspielerinnen. Wir sollten mindestens mal über einen Mindestlohn halt diskutieren. Denn wenn man die Arbeitsstunden von Leistungssportlerinnen runterrechnet auf deren Gehalt, dann kommst du, glaube ich, im Schnitt auf 8,50 Euro. So, das ist halt unter Mindestlohn in der Industrie. Wenn man überlegt, dass du ja auch Gehaltseinbußen in deinem anderen Job einnimmst oder ja auf dich nimmst, dadurch, dass du da entweder weniger Stunden arbeiten kannst oder halt viel, viel später in den Beruf erst einsteigst, dementsprechend weniger Rente bekommst und so weiter, sollte definitiv klar sein, dass in den ersten zwei Ligen Frauen davon leben können müssen. Denn dass in der ersten Liga viele unterbezahlt sind, ist das eine, aber in der zweiten Liga verdient niemand Geld.
Ja.
Die spielen für 0 Euro. Das ist zweite Liga, also das soll ja auch eine Brücke sein, vielleicht für junge Spielerinnen den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Und das sind einfach Zustände, also über die muss man ja mindestens sprechen dürfen. Und dann sind wir wieder bei diesem Dankbarkeitsduktus oder auch so bei dieser BWLisierung des Fußballs. Ja, was ist denn hier die Umsätze geben dies nicht her und wir haben ja da auch weniger Marketing-Einnahmen. Dann kann man zum einen historisch argumentieren, so wie du das schon gesagt hast. Man kann aber auch sagen, der DFB ist ein gemeinnütziger Verein, der macht normalerweise genug Überschuss im Jahr und der kann für sich auch politisch entscheiden zu sagen, bei uns ist die Arbeit von Frauen aber gleich viel wert wie die Arbeit von Männern und da brauche ich jetzt keine Flipcharts und irgendwie eine PowerPoint-Präsentation zu den Zuschauerzahlen auszupacken. Und letzter Punkt, ich meine, das Fußballspiel, was die meisten Zuschauer im letzten Jahr hatte, war das EM-Finale der Frauen. Von daher sieht man, wenn das Spiel, ich will gar nicht Produkt sagen, weil diese BWLisierung mich wirklich auch nervt,
ja.
Wenn das Spiel angemessen präsentiert wird, sodass Menschen auch Zugang dazu haben, dann wird es immer auch ein Publikum finden, so wie es auch alle anderen Randsportarten zum Beispiel bei den Olympischen Spielen tun. Es ist immer eine Frage des Angebots und der Repräsentierung, die dann auch das Interesse generiert.
Und bei dem Punkt wären wir dann wieder bei der Frage, wer lernt eigentlich wie, wo, was dazu? Wie wir ja wissen, also zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme kann sein, dass sich jetzt in der nächsten Woche vor der Ausstrahlung daran noch was ändert aber die Rechte für die Ausstrahlung der WM der Frauen in Australien und Neuseeland im Sommer sind noch nicht vergeben. In der zweiten Runde konnten sich oder haben sich dann jetzt eben auch einige von den Pay-TV-Sendern mitbeworben und am Ende, also es ist gut möglich, dass etliche dieser Spiele im freien Fernsehen überhaupt nicht empfangbar sind, obwohl man gerade den großen Erfolg bei der EM im letzten Sommer hatte. Und ja, schon klar, die Spiele sind von den Uhrzeiten her, haben die wesentlich weniger attraktive Anstoßzeiten durch die Zeitverschiebung. Aber trotzdem ist das, finde ich, ein Thema, auf das man nicht oft genug hinweisen kann. Zumal es ja jetzt noch so ist, dass argumentiert wird, dass das nicht zur Grundversorgung gehört. Also weil bei den Männerturnieren müssen ja mindestens mal, ich glaube, Halbfinale, Finale und die Spiele mit deutscher Beteiligung ausgestrahlt werden im Free TV und weil sie als Grundversorgung gelten, weil es ein Großereignis ist und jetzt wird die WM zumindest Stand jetzt einfach nicht als Großereignis deklariert. Und das ist wirklich, also das sind halt so Sachen, ja, da kommst du dann immer in so Pseudo-Argumentationen, also so kannst du halt natürlich immer alles aus dem Weg räumen. Und wie sollst du irgendjemandem verklickern, dass nach dem Erfolg dieses Turniers und nachdem das Interesse ja nun wirklich auch merklich gestiegen ist nochmal, nachdem man jetzt etliche Spiele auch in den großen Stadien hatte, auch gerade während der WM in Katar sind einige Bundesligaspiele in der Frauenbundesliga eben in den großen Stadien der Männer ausgetragen wurden. Es gab gute Zuschauerzahlen, das waren über 20.000 Leute beim ersten Länderspiel des Jahres gegen Schweden in Duisburg und dann hast du aber am Ende des Tages eine WM nicht im frei empfangbaren Fernsehen und wunderst dich dann wieder, dass das Interesse nicht weiter steigert, wenn die Leute überhaupt das Spiel nicht gucken können. Und dann sind wir auch bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit der Kapitalisierung zu erwarten, dass jede Person, die sich für Fußball interessiert, mittlerweile in der Lage sein soll, 3, 4, 5 Abos zu unterhalten. Das kann es halt irgendwie auch nicht sein. Und gerade die Spiele der Frauen sind ja größtenteils im Pay-TV, wo man schon sagen muss, es ist überhaupt ein Fortschritt, dass eben alle Spiele gezeigt werden. Aber die Sichtbarkeit ist halt eben so einfach nicht gegeben. Während wenn du am Wochenende im normalen Fernsehen durchseppst, dann hast du ständig irgendeine Berichterstattung rund um den Fußball der Männer. Und die Frauen finden da halt eben nach wie vor viel zu wenig statt. Ach ja, man könnte sich aufregen und beim Thema Aufregen, ja, würde ich dich gerne nochmal was fragen, was ich gelesen habe von dir. Und zwar hast du gesagt, dass jetzt viele der sogenannten oder bisher rein als Männervereine geführten Clubs eben auch im Frauenfußball sich engagieren. Empfindest du nicht überall so aus Überzeugung, sondern du hast den Begriff Femwashing dafür benutzt. Was würdest du denn sagen? Man sieht ja parallel, dass viele der ehemals großen reinen Frauenfußballvereine oder Vereine, in denen der Fußball der Frauen größer war als der der Männer, eben sehr auf dem absteigenden Ast sind. Wie würde denn eine idealere Zukunft für den Fußball der Frauen aus deiner Sicht aussehen?
Naja, in einer perfekten Welt hätten diese erfolgreichen Frauenvereine einfach ausreichend Sponsoren gefunden. Hm. Denn natürlich trägt eben diese Benachteiligung ja auch in alle Gesellschaftsschichten, was dann die Finanzierung von weiblichem Sport betrifft. Also wir finden auch für die U17-Bundesliga-Mannschaft von der SGS jetzt keinen Großsponsor, der uns ein Trainingslager bezahlt. Und genauso wenig hat ein FFC Heike Rheine oder ein SC 07 Bad Neuenahr oder meinetwegen jetzt auch die SGS Essen, irgendeinen großen Konzern im Rücken zum Beispiel, der sagt, wir fördern jetzt ganz bewusst Frauen. Also jetzt hier in Essen zum Beispiel haben wir verschiedene DAX-Unternehmen, Deichmann ist hier ansässig, Aldi ist hier ansässig. Da gibt's jetzt auch keinen gesellschaftlichen Willen zu sagen, hey, und jetzt unterstützen wir mal kontinuierlich Frauensport, weil Frauen ja immerhin 50% dieser Gesellschaft ausmachen. Ja, also das wäre jetzt einfach, in einer perfekten Welt hätten diese Vereine einfach, wären die durch ihren sportlichen Erfolg gewachsen, denn da sieht man ja wieder, dass das nichts mit Leistung zu tun hat, ne? Dass es einfach alles politische Entscheidungen sind. So wie du gerade bei den Vergaberechten gesagt hast, es ist ja kein Naturgesetz, dass Männerfußball ein Grundbedürfnis ist, Grundversorgung, und Frauen nicht, sondern das hat jemand entschieden, und zwar Männer, die in den entscheidenden Positionen sind, die dann irgendwie entschieden haben, ja, das auf das eine kann man auf keinen Fall verzichten und das andere ist so eine Vielleicht-Entscheidung. Und das betrifft ja übrigens auch alle anderen Sportarten in Deutschland. Es wird alles vom Männerfußball gefressen, so. Ich sehe ja auch kein Tischtennis-Großereignis oder die deutschen Meisterschaften im Turnen. Das wird ja auch nicht gezeigt. Die werden ja noch viel krasser benachteiligt, sondern wir haben wenigstens noch das Glück, König Fußball zu sein und so ein bisschen was vom Kuchen abzubekommen. Also in einer idealen Welt hätte ich mir gewünscht, dass die Erfolge dieser Frauen und die Leistungen dazu führen, dass diese Vereine wachsen und sich selber tragen. Denn meine erste Bundesliga-Saison war 2006, 2007 und die Hälfte der Vereine, gegen die ich gespielt habe, gibt's nicht mehr. Ne, das muss man einfach auch mal, auch mein Verein, FCR Duisburg, den gibt's nicht mehr. Wenn ich jetzt zum MSV gehe, damit habe ich nichts zu tun. Es ist nicht, ich kenne da niemanden, ist nicht mein Verein, so, das sind nicht meine Strukturen. Und was mich jetzt halt natürlich freut, ist, ich habe ja auch selber beim FC Bayern gespielt, aus den Gründen, dass dann eben die Bedingungen schon deutlich besser waren als bei einem reinen Frauenverein. Es freut mich für alle jetzigen Spielerinnen, dass die bessere Bedingungen vorfinden und dass die hoffentlich nicht auf einem gefrorenen Kunstrasenplatz trainieren müssen im Winter und dass die hoffentlich bei jedem Training Physio haben und nicht nachts irgendwie mit dem Bus zurückfahren müssen oder in einer Jugendherberge übernachten. Das freut mich alles mega für die. Was ich halt teilweise ja eben mit Sorge betrachte, ist, dass die Intention halt nie so wirklich klar ist. Also beim FC Bayern war es auch so, dass wir erst erfolgreich werden mussten, bis wir was bekommen haben. Ich glaube, Tabea Kemmer hat es auch schon mal angesprochen, dass Frauen halt immer in Vorkasse gehen müssen. Hm. Die müssen erst eine geile EM spielen, damit jemand sagt, ja, wir zeigen jetzt auch mal, wir lassen die jetzt auch mal im großen Stadion spielen. Ja, und das ist auch so der Kern vieler Vorträge, die ich halte oder warum ich auch diese Missstände in den Strukturen oft anspreche, eben nicht, um mit dem Finger drauf zu zeigen oder auszulachen, sondern um zu sagen, wenn ihr das alles wisst, was da eigentlich drumherum läuft, kann man dann mal beurteilen, wie viel diese Frauen alle leisten, dass eigentlich viel, viel, viel mehr geleistet wird im weiblichen Sport, weil man so viel mehr Widerstände überwinden muss, um überhaupt bis auf den Platz und zum Anstoß zu kommen. Ich wünsche mir einfach so viel mehr Wertschätzung für die ganze Leistung, die in diesem System Frauenfußball steckt, von allen Beteiligten, ja, die ja eben nicht nur, wie soll ich sagen, so ein bisschen unsichtbar sind, sondern ja dann auch noch schlimmstenfalls sogar dafür abgewertet werden, ja, wo dann ja auch noch gesagt wird, es ist nichts wert, ist ja nur Frauen. Und es passiert uns bei den Trainer- oder TrainerInnen-Lehrgängen heute ja noch. Also ich freue mich, die EM hat zum ersten Mal wirklich auch ein bisschen was geändert in der Wahrnehmung. Das ist das erste Jahr, wo ich erlebt habe, dass die YouTube-Kommentare überwiegend positiv waren. Aber ich hoffe oder bin mir noch nicht sicher, wie nachhaltig das alles ist und ob das trägt, wenn jetzt zum Beispiel eine WM auch eher nachts stattfindet und nicht so präsent sein wird oder wenn vielleicht auch sportlich dann auch der Erfolg mal wieder ausbleibt für ein Turnier.
Ja, das stimmt. Also gerade auch die Geschichte mit dem sportlichen Erfolg, das wird spannend sein zu beobachten und die Frage der Nachhaltigkeit. Wir haben ja schon festgestellt, du hast zum Glück, sag ich jetzt, dem Fußball am Ende nicht auf Dauer den Rücken gekehrt. Auf dein Karriereende kommen wir gleich abschließend auch noch zu sprechen. Du hast deine TrainerInnen-Lizenzen gemacht. Du bist bei der SGS Essen, ne, als Torwarttrainerin. Und du hast auch einen spannenden Job an der Seite von Monika Stab in Saudi-Arabien gemacht. Was kannst du darüber denn erzählen?
Saudi-Arabien war eine Mega-Erfahrung. Ich habe das in der letzten Saison gemacht. Also ich war von Herbst 2021 bis dann Frühjahr 2022 als Torwarttrainerin für die Nationalmannschaft unterwegs. Und es war natürlich einmal sportlich eine tolle Sache für mich, weil ich halt zum ersten Mal für eine Nationalmannschaft auch arbeiten durfte, was nochmal ganz anders ist, als im Verein zu arbeiten, wo man die Mädels jede Woche sieht. Und dann natürlich unter den Bedingungen, weil ich sage ja schon von mir, da hätte ich mich wahrscheinlich früher auch für geschämt, aber ich sage schon inzwischen von mir, dass ich überzeugte Feministin bin und auch Aktivistin für Frauen im Sport. Und dementsprechend war es natürlich auch eine sehr persönliche Entscheidung zu sagen, da bekommt ein Land eine Frauennationalmannschaft, wo irgendwie Frauen bis vor wenigen Jahren halt noch nicht mal spielen durften, offiziell. Mhm. Das mit Sicherheit auch immer noch natürlich Einschränkungen in den Frauenrechten hat. Und dann erstmal für mich persönlich zu entscheiden, will ich das machen? Also kann ich das machen, mit mir vereinbaren auch? Und dann auch einfach zu schauen, als ich das dann für mich mit Ja beantworten konnte, zu sagen, Und auch zu sehen, ja, was kann ich da bewirken, ne? Und wie kann man durch Sport zur Entwicklung von Frauen beitragen? Einmal zu ihrer sportlichen Entwicklung, aber, und das ist ja eigentlich auch viel mehr mein Thema, so zur persönlichen Entwicklung, ne? Also wofür ist Sport eigentlich gut für einen Menschen und für eine Gesellschaft? Warum wollen wir denn Fußball überhaupt mit öffentlichen Geldern fördern? Warum wollen wir, dass Kinder in Sportvereine gehen? Die Fragen muss man sich ja auch mal irgendwie beantworten, ne? Man kann ja nicht immer nur sagen, ja, ist halt so, tut halt gut, sondern sich auch wirklich zu überlegen, was steckt dahinter. Und ich finde, durch Sport kann man so unglaublich viele Werte vermitteln, gerade durch Mannschaftssport. Und ich sage ja, der Sport hat mich auch für mein Leben geprägt. Und ich fand es einfach, für mich war es unglaublich bereichernd, das nochmal in einem ganz anderen kulturellen, religiösen, politischen Kontext zu machen und da wirklich so in die tägliche Arbeit mit diesen Frauen einzutauchen. Also ich freue mich, dass wir da erfolgreich waren, und ich finde, die Monika macht da auch einen Riesenjob. Ich habe da auch als Trainerin echt viel gelernt von ihr und von meinen Kolleginnen. Aber vor allem, es hat mich auch menschlich noch mal ganz krass geprägt.
Ich fand es ganz spannend, weil natürlich in Saudi-Arabien und teilweise muss man sagen, auch sogar in verschärfterer Form eben Themen diskutiert werden und auch diskutiert werden müssen, die auch rund um die WM in Katar eben angesprochen und kritisiert wurden. Und Monika Stab ist da häufig interviewt worden rund um diese Zeit, um eben zu fragen, warum macht sie das und warum macht sie das auch in diesem Land? Und sie hat, also zumindest habe ich das so gelesen, immer hervorgehoben, dass bei aller Kritik das, was da in Saudi-Arabien im Fußball der Frauen passiert, auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern, was ist, was sie als aufrichtig erachtet und auch als was, woraus sich tatsächlich Veränderungen ergeben können. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hat sich das für euch irgendwie gezeigt, dass das wirklich nicht nur so ein, ich sag mal, Sportswashing oder Show-off-Projekt
Ja.
ist, sondern dass man das Gefühl hatte, nee, das ist, da steckt eine Ernsthaftigkeit dahinter?
Ja, na, natürlich ist das immer schwer zu sagen, ne, das weiß man nie, aber wenn man ehrlich ist, also man, ne, ich kann halt nicht in die Zukunft gucken. Katar hat damals auch die Frauenmannschaft gegründet, um die WM zu kriegen, und das Ganze danach halt wieder eingestampft. Jetzt hat Saudi-Arabien sich auch für mehrere Turniere beworben, so klar, am Ende, ne, gibt es halt keine Garantien. Ich kann aber auch nicht sagen, ob, keine Ahnung, Bayern München morgen die Frauen wieder abschafft oder wie damals der HSV, weil sie das Geld lieber für die Männerabteilung verwenden wollen. Also es gibt jetzt ja nie eine Garantie, wie nachhaltig so ein Interesse wirklich gemeint ist, oder ob zum Beispiel der BVB jetzt die Frauen wirklich nur gegründet hat, weil die Fans sonst sauer gewesen wären, oder ob Aki Watzke auf einmal ein Fan geworden ist, weißt du? Also diese Garantie gibt es halt nicht. Deswegen war es mir auch ganz wichtig, mir das vor Ort anzugucken. Was ich halt sagen muss, ist, das Investment ist halt riesig. Also man hätte auch mit deutlich weniger so eine Mannschaft gründen können. Und wir haben halt wirklich Bedingungen vorgefunden, die so waren wie bei der deutschen Frauennationalmannschaft vielleicht nach 2011. Ja, also während man hier sich so 30 Jahre so hocharbeiten musste, 7 Europameisterschaften, bis man mal einen Koch bekommen hat, so ungefähr, hatten wir halt da von Anfang an krass gute Bedingungen. Also egal, ob es Ausrüstung war, Trainingsplätze, auch der Trainerstaff, also auch da, wir haben halt nur, und mich hat von Anfang an auch überzeugt, dass es nur Frauen waren. Wir hatten einen All-Female-Staff, das habe ich noch nirgendwo erlebt. Also wir hatten nur Trainerinnen, auch international. Wir hatten zum Beispiel Donna Newberry, die auch als Videoanalystin schon in Wolfsburg gearbeitet hat und bei Chelsea. Wir hatten aber auch eine weibliche Managerin, weibliche Teambetreuerin, und alles Frauen, die selber gespielt haben früher und die heimlich gespielt haben und die auch dann aufgehört haben, auch andere besser bezahlte Jobs haben liegen lassen, um diese Abteilung zu gründen. Ja, also die wirklich gesagt haben, so, ey, das ist unser größter Traum hier quasi. Wir haben Jahrzehnte dafür gekämpft, dass das passiert, und jetzt können wir das wahr machen. Das heißt, man war auch so nur unter Spielerinnen halt gefühlt, weil auch alle Managerinnen und irgendwie bis hoch zur Sportministerin, also die ist nicht Ministerin, sondern die ist quasi verantwortlich für den Sport im Ministerium, für den weiblichen, die dann alle dabei waren. Also es war so, hat sich so sehr grassroots-mäßig auf der einen Seite angefühlt. Und auf der anderen Seite habe ich mir auch irgendwie gedacht, okay, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie ehrlich vielleicht teilweise Intentionen sind, aber ich habe halt, wir waren ja auch schon mal mit Bayern in Jordanien, als Monika Stab da Trainerin war, und da sind wir jetzt in so ein Flüchtlingscamp gegangen für so ein Tagestrainingslager mit den Kindern da im Flüchtlingslager an der syrischen Grenze. Und da saß ich zum Beispiel im Bus und habe mir so gedacht auf dem Hinweg, ja, Also, was sollen wir denn jetzt da? Die Leute haben mit Sicherheit andere Probleme. Die wohnen da irgendwie in so einer Zeltstadt. Irgendwie sind dem Krieg entronnen, als dass jetzt hier mal kurz Bayern München kommt für 3 Stunden und da durch das Flüchtlingslager stapft. Und dann war es aber in der Realität so, dass wir dann da mit den Mädchen auf so einem abgesperrten Platz trainiert haben. Und das hat denen so viel bedeutet irgendwie. Mhm. Und es war so eine krasse Abwechslung und auch so ein bisschen Normalität für die. Und danach habe ich mir eigentlich immer gedacht, so okay, der Sport kann, glaube ich, manchmal mehr, als man glaubt.
Mhm.
Und für mich war es so, egal wie lange es diese Nationalmannschaft in Saudi-Arabien geben wird oder welche Intentionen da ursprünglich hinterstecken, die Erfahrungen, die wir diesen Frauen mitgeben, die Dinge, die wir denen beibringen, aber auch dieses Lernen am Modell, also alles, was die an uns auch beobachten,
ja,
wie Frauen sein können und welche Lebensentwürfe wir haben, das kann denen sowieso keiner mehr nehmen. Die Reise auf die Malediven, die Länderspiele, die Fernsehübertragungen, die Interviews, dieses Gemeinsamsein mit 30 Frauen, deinen Körper zu erleben, Erfolg zu haben, zu wachsen, Herausforderungen zu bestehen, das nimmst du überall hin mit. So, das nimmt dir halt keiner mehr. Und deswegen war für mich klar, dass ich das auf jeden Fall machen werde und versuche da mein Bestes irgendwie auch einzugeben.
Ja, sehr wahr mit den Erfahrungen, die bleiben. Zum Thema Erfahrungen, die bleiben, würde ich dich gerne noch was fragen. Du hast gerade schon angesprochen, nach der WM 2011, was sich da noch so ein bisschen bewegt hat. Du bist damals tatsächlich für eine Zeit ins Nationalteam berufen worden, zusammen mit Nadine Angerer und Almut Schuld als Torhüterin. War es dann aber letztlich nicht mit beim Turnier, würdest du sagen? Es überwiegt dennoch die Zeit, die du da hattest, oder war das damals eine sehr große Enttäuschung?
Es war eine sehr große Enttäuschung. Bei mir ging es ja dann um die Europameisterschaft 2013.
Und du warst im vorläufigen Kader, ne?
Genau, ich war mit Isabel Kaschowski zusammen die Letzte, die fahren musste. Also wir waren noch zu zweit. Wir mussten quasi am Tag vor der Abreise, wurden wir informiert, dass wir nicht dabei sein werden. Und ich muss sagen, es war wahrscheinlich die größte Enttäuschung in meiner Karriere, die größte persönliche Niederlage auch. Im Nachhinein würde ich vielleicht sogar sagen, so richtig habe ich mich nie mehr davon erholt. Dahingehend, dass ich danach nicht mehr daran geglaubt habe, dass das alles für irgendwas gut ist.
Mhm.
Also davor habe ich immer noch so gedacht, bei jeder Verletzung, bei jeder schlimmen Niederlage oder wenn ich halt wieder zu Hause irgendwie eine Hochzeit verpasst habe oder einen tollen Geburtstag, eine tolle Geburtstagsfeier oder so, dass ich mir dann dachte, ja, diese ganzen Entbehrungen, weißt du, die ich investiere, das kriege ich alles irgendwie am Ende wieder raus. Und im Nachhinein muss ich jetzt natürlich, wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, sagen, ich hatte eine unglaublich erfolgreiche Karriere. So, ich meine, viele spielen 15 Jahre und kriegen halt nie einen Titel oder spielen immer gegen den Abstieg, ne? Natürlich hatte ich eine sehr erfolgreiche Karriere und habe wahnsinnig viel bekommen, aber danach war bei mir so die Überzeugung weg, dass es das wirklich alles wert ist. Also ich hatte einfach beim DFB nie so eine gute Zeit, das war aber schon ab der Jugendnationalmannschaft so, was mit Sicherheit mit Personen da zu tun hatte, aber auch mit mir. Ich war auch als Teenager nicht immer ganz einfach.
Wer ist das schon als Teenager?
Ja, genau. Und es ist aber natürlich so eine Zeit, ne? Ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema, so pädagogische Kompetenzen in Leistungssportmannschaften. Genau, dass ich einfach, ich hatte eine große Klappe, ich war irgendwie auch so ein Typ. Und ich habe nicht immer überall so super gut reingepasst, als ich jung war. Ich habe dann hinterher später gelernt, mich einfach besser zu verständigen, besser zu kommunizieren. Dann ging's. Dann hatte ich auch in meinen Seniorenmannschaften, also ich war auch immer im Mannschaftsrat und so, ich war Kapitänin beim FC Bayern so. Also ja, ich hab mich dann auch nochmal krass entwickelt. Deswegen sage ich ja, Persönlichkeitsentwicklung durch Sport ist sehr greifbar, ist sehr gut machbar. Aber genau, es hat irgendwie mit mir und dem DFB hat es irgendwie nie so, also der Nationalmannschaften hat es irgendwie nie so richtig gepasst. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr schade, weil ich hätte auf jeden Fall gerne wenigstens ein Länderspiel gemacht, weil ich auch 2 Jahre kontinuierlich dabei war. Aber man weiß nie, wofür es gut ist. Und man muss im Nachhinein auch sagen, ich war ja erst sehr spät auch nominiert. Dann kam Almut ja schon nach, also die war schon vor mir bei der Nationalmannschaft, die war schon 2011 bei der WM als dritte Torhüterin dabei. Und so wie Almut sich dann entwickelt hat und wie ihre Karriere sich entwickelt hat, muss man natürlich auch sagen, hat Michael Fuchs am Ende alles richtig gemacht, weil ja Almut dann ja auch wirklich einfach eine Welttorhüterin geworden ist und eine ganz, ganz tolle Karriere hingelegt hat und ja auch immer noch tut.
Und du hast dann ja auch noch einen Karrierehöhepunkt erlebt in deiner Saison in Schweden. Was für eine Rolle spielt die im Rückblick?
Die Zeit in Schweden
hat
mich nochmal ganz anders geprägt. Gar nicht sportlich so unbedingt. Also wir waren da sehr erfolgreich, aber wir waren auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also da war ich zum ersten Mal in so einer Mannschaft, wo wir immer in der Favoritenrolle waren. Deswegen war der Erfolg dann irgendwie auch eine Selbstverständlichkeit. Schweden hat mich auch eher als Frau sehr geprägt, weil ich zum ersten Mal in einer Gesellschaft gelebt habe, die nochmal deutlich egalitärer ist als die deutsche. Und ich war vorher schon echt politisch, aber in Schweden bin ich echt so Feministin geworden, weil ich mir dann so dachte, ja, weil man kann sich das nicht vorstellen, wenn man hier ist, aber dass ich eine Frau bin, hat quasi nie eine Rolle gespielt, weder im Positiven noch im Negativen. Ja, also es ist einfach, man ist nur Mensch irgendwie und es war so wahnsinnig angenehm, mich nie dafür rechtfertigen zu müssen, dass ich Fußball spiele zum Beispiel. Frauenfußball ist da halt nun mal super beliebt, auch beliebter als Männerfußball. Dass wir wurden mit so einem ganz anderen Respekt behandelt, auch medial. Ja, so Themen wie Sexismus und so, das war damals in Schweden schon so viel etablierter. Ich weiß noch, da hat mal irgendwie...
Also nicht Sexismus, das könnte man jetzt falsch verstehen. Sexismus war nicht etablierter, sondern darüber zu sprechen, meinst du, ne?
Ja, genau, natürlich. Also, ne, dass man Dinge überhaupt Sexismus nennt und das auch anspricht. Auch zum Beispiel in den sozialen Medien. Also da gab es mal, glaube ich, eine Situation, da hat eine Spielerin von uns zum 200. Länderspiel, ich glaube, ein Fahrrad geschenkt bekommen als Prämie vom Verband. Und der Mann, der das vor ihr geschafft hat, hat ein Auto bekommen.
Wow.
Und dann gab es halt einen riesen Aufschrei. Und dann wurde bei dieser Gala Zlatan Ibrahimovic, der ja bekannt ist für seine tollen Äußerungen, der wurde dann gefragt, was er davon hält. Und dann hat er gesagt, ach, er könnte das Fahrrad ja unterschreiben, dann ist es genauso viel wert wie das Auto. Okay. Und das wurde dann irgendwie bei Facebook diskutiert und darunter waren irgendwie 5000 Kommentare, die alle von Männern vor allem, die halt geschrieben haben, boah, das geht ja gar nicht und ich schäme mich so für diesen Verband, wie können die der Spielerin da irgendwie so ein dämliches Geschenk machen? Und das waren alles so Momente, die mir so die Augen geöffnet haben, wo ich dachte, ach, das muss alles gar nicht so sein. Männer hassen nicht von Geburt an Frauen, die Fußball spielen. Frauen sind nicht weniger wert oder keine richtigen Frauen, nur weil sie das irgendwie gerne machen und gerne Muskeln haben oder gerne kämpfen oder gerne schreien oder laut sind. Also Schweden hat mir als Gesellschaft und das Leben dort so die Augen geöffnet, dass ich das, glaube ich, schon auch einen großen Einfluss darauf hat, wie ich jetzt auch als Trainerin, aber auch so als Frau mich in der Gesellschaft bewege.
Klingt so, als sollte ein Austauschjahr in Schweden während der Schulzeit obligatorisch werden, von hier aus gesehen. Das könnte vielleicht unsere Gesellschaft insgesamt ein bisschen in eine positive Richtung bewegen. Ja. Du hast dann nach Schweden nochmal in Jena gespielt, ne? Und hast da, muss man schon so sagen, aufgrund einer Verletzung deine Karriere am Schluss nicht mehr weiterführen können. Was ist da passiert?
Ja, das war echt unglücklich. Ich bin in der Winterpause nach Jena gewechselt, weil Schweden ja im Jahreskalender spielt. Die Saison war da also im November zu Ende. Dann bin ich im Januar nach Jena gekommen und ich glaube direkt im zweiten Testspiel war es so, dass ich mich am Oberschenkel verletzt habe, so ein bisschen an den Adduktoren. Ich hatte dann irgendwie ein Ziehen, habe aber noch zu Ende gespielt, weil ich war jetzt ja auch die Neue, ne? Ich wollte nicht direkt da irgendwie so eine Szene machen und habe dann eben Schmerzen im Oberschenkel gehabt, kann passieren. Man hat halt ab und zu auch mal dann eine Zerrung oder so und ja, bin dann beim Physio gewesen. Der hat genau das, war auch wieder so ein junger, unerfahrener Physiotherapeut, ne? Ich glaube zweites Lehrjahr. Der hat dann gesagt, ja, es ist eine Adduktorenzerrung, ne? 2 Wochen jetzt da irgendwie da ein paar Tage ein bisschen ruhiger machen. Und wir haben halt ein paar, ja, ich glaube 10 Tage später oder so, oder 2 Wochen später in Prag gespielt. Auch ein wichtiges Testspiel. Und dann wollte ich natürlich auch gerne dabei sein, um mich zu zeigen. Ich wollte natürlich gerne im ersten Rückrundenspiel direkt im Tor stehen. Ja, und dann habe ich in dem Testspiel von Anfang an gespielt. Also hatte dann auch wieder grünes Licht. Ich habe zwar im Training ab und zu noch was gemerkt, aber der meinte so, ja, ist nicht so schlimm, ist ja klar, ne, müssen wir uns jetzt langsam wieder steigern. Es kann passieren, dass man manchmal noch was merkt. Ja, und dann kam so nach ein paar Minuten in der ersten Halbzeit kam ein langer Ball hinter die Kette und ich bin halt aus dem Tor rausgelaufen und wollte diesen langen Ball klären und das war ja außerhalb vom 16er, deswegen musste ich ihn mit dem Fuß klären und habe den dann so direkt genommen, also mit den entgegenrollenden Ball Vollgas weggeschossen und in dem Moment hat es mir echt so das Bein zerlegt, also ich hatte so einen Schmerz beim Schuss wie echt noch nie in meinem Leben. Ich habe dann sogar noch ein bisschen weiter gespielt, weil nochmal, ich war auch nicht immer clever, was so Verletzungsmanagement anging. Ich wollte, ist auch so echt typisch Frauen, ne? So nicht negativ auffallen, stell dich nicht so an, so, ne? Und beiß Zähne zusammen und ja, hab auch nicht mehr gut gespielt. Und als wir dann wieder zurück waren, ja, ist es dann, keine Ahnung, haben wir es versucht natürlich zu behandeln, aber im Nachhinein können wir es halt nicht mehr nachvollziehen, weil ich nach der ersten Verletzung kein MRT gemacht habe. Ja, wahrscheinlich habe ich mich irgendwie an der Sehne verletzt oder an der Adduktorenplatte, wie dem auch sei. Also im Endeffekt habe ich dann 6 Monate pausiert, weil es irgendwie so, es war so schlimm, wenn ich ein bisschen, ich habe ja noch gearbeitet dann nebenbei, wenn ich so ein paar Stunden am Schreibtisch gesessen habe und dann aufgestanden bin, dann war mein Körper wie versteinert. Also es hat sich alles so zusammengezogen, dass ich konnte nicht mal schmerzfrei um den Platz joggen oder so. Also ich habe nur noch Aquagymnastik gemacht mit so Rheumatherapie-Patientinnen, so im Wasserbecken morgens. Und also ich hatte wirklich 5 Monate jeden Tag Schmerzen. So schlimm, dass ich wirklich echt, ich habe einen Tag wirklich geweint im Auto, alleine, auf dem Rückweg von Area und irgendwie zum lieben Gott gebetet und wirklich nur gesagt, ich höre auch auf mit Fußball und so, das ist alles okay. Ich möchte nur einfach keine Schmerzen mehr haben. Also weil man denkt ja dann so, wenn man dann frei hat, weil man verletzt ist, ja, dann kann man ja endlich mal leben, ne? Dann muss man ja nicht zum Training, dann kann man ja abends ausgehen und irgendwie. Aber diese Schmerzen nehmen dir ja jegliche Lebensqualität. No. Und du gehst ja auch nicht tanzen, wenn du eine Verletzung am Bein hast oder so. Also ich hatte einfach, es war wirklich jede Lebensfreude weg, muss ich echt sagen. Und ich bin dann nochmal irgendwie schmerzfrei geworden dann. Zum Glück, irgendwie war das so eine Wende. Dann war ich nochmal im Urlaub. Dann habe ich die Vorbereitung mitgemacht. Da ging's auch. Dann war ich so zum Ende der Vorbereitung hin auch wirklich fit und dann haben wir in Leverkusen den Auftakt gespielt der letzten Saison. Das war dann 2016, 2017 muss das gewesen sein. Genau, ich bin Anfang 2000, wann bin ich in Jena gegangen? 2015 schon, kann sein. Auf jeden Fall war es dann das erste Spiel der neuen Saison und ich habe auch wirklich gut gespielt. Das hat mich sehr gefreut, weil ich ja dann zum ersten Mal fit war quasi für meinen Verein und auch so ein bisschen natürlich die Erwartungen erfüllen wollte, die man so in meinen Transfer gesetzt hat. Und dann irgendwie kurz vor Ende des Spiels gab es dann nochmal eine Szene, ich glaube einen Abstoß oder so und dann habe ich es wieder gemerkt und auch an der Stelle und dann wusste ich, okay, das wird nie mehr weggehen, also nie mehr ganz weggehen. Und ab da war es echt so, dass ich quasi gedacht habe, okay, ist jetzt meine letzte Saison, also ich höre jetzt nicht von heute auf morgen auf. Der Verein ist ja auch nicht so aufgestellt, die haben jetzt ja auch niemand verpflichtet oder so. Aber es war wirklich ab da jede Trainingswoche so, dass es ein einziges Schmerzmanagement war. Also es ging nur noch darum, wann trainiere ich, wie viel trainiere ich. Trainiere ich Montag und Dienstag noch nicht und erst Donnerstag wieder und trainiere ich dann Donnerstag schon voll oder nur 70%. Und eigentlich wirklich immer erst sonntags beim Warmmachen sagen konnte, ob es geht oder nicht. Und das war auch so eine Riesenverantwortung, weil der Verein ja auch sportlich immer mit dem Rücken zur Wand stand. Du machst ja auch was mit der Mannschaft, wenn du einfach 20 Minuten vor Anpfiff sagst, ja, bei mir geht's jetzt nicht. Das heißt, dann gab es auch Spiele, wo ich dann trotzdem gespielt habe. Dann spielt man selber aber auch nicht mehr so gut. Und ich war auch immer so eine 100%-Spielerin. Ich wollte immer alles geben in jeder Situation, gegen jeden Gegner. Und das war wirklich zäh und es war wirklich auch schlimm. Ist auch immer schade, wenn es so zu Ende geht. Aber das habe ich auch mit Josi und Anja damals im Podcast gesprochen. Wenn man ehrlich ist, dann geht es ja auch immer irgendwie nicht so cool zu Ende. Also sonst würde man ja nicht aufhören, weil wir alle lieben das Spiel. Und solange man fit ist und irgendwo noch auch sportlich leistungsfähig, also den Anschluss halten kann, sodass man nicht jedes Spiel auf der Bank sitzt, dann spielt man.
Sieht man ja an der Anja ganz schön, ne?
Ja, die immer absolut. Noch die kann nicht so ganz loslassen, ja. Von daher, ja, geht's ja immer damit zu Ende, dass man entweder sich verletzt oder halt vielleicht keinen Vertrag mehr irgendwo bekommt oder, ne, oder man schwanger wird, ist als Frau ja auch immer noch ein Karrierekiller, ja.
Oder man irgendwann einfach 100 ist und es halt nicht mehr geht.
Genau.
Aber das Schöne ist ja, und darüber haben wir jetzt gesprochen, du hast nach einer Zeit nach der Karriere, die auch sehr, sehr anstrengend für dich war, ne? Körperlich und mental, dich da irgendwie rauszuarbeiten nach dieser langen, langen Zeit, in der du so oft dich selbst überlastet hast, eben deinen Weg gefunden, zum einen wieder in dein Lehramtsstudium, zum anderen auch zurück in den Fußball, was, ich kann es nur noch mal betonen, wirklich ein großer Gewinn ist. Was ist denn für dich so der Next Step? Was möchtest du machen? Was soll kommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hader ja auch immer wieder ein bisschen mit dem System, ne? Also es ist... Das ist witzig, habe ich mit dem Schulsystem genauso. Also ich bin irgendwie schon auch eine Idealistin und ich gehe immer wieder aber auch in Systeme rein, die halt von Natur aus irgendwie sehr oder historisch sehr so hierarchisch und irgendwie gewachsen sind,
ja,
und versuche dann da so im System irgendwie was zu verändern und Sachen anzustoßen, und es ermüdet natürlich auch wahnsinnig. Im Fußball ist es so, dass ich mir im Sommer eine Auszeit nehmen werde.
Mhm.
Ich höre auf bei der SGS in der Jugendabteilung und ich werde auch die Trainerausbildung mal für ein Jahr sein lassen. Das hat zum einen den Grund, dass ich jetzt ja eben im Referendariat bin fürs Lehramt und das einfach auch sehr, sehr arbeitsintensiv ist.
Mhm.
Es hat aber auch den Grund, dass, wie ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, Saudi-Arabien bei mir nochmal krass was verändert hat. Also weil ich dann einfach, es war zwar eine Nationalmannschaft, aber da waren ja auch Frauen dabei, die bis vor 3 Jahren irgendwie nur heimlich gespielt haben. Und ich erinnere mich an eine Teuterin, die war bei mir im Sichtungslehrgang. Wir mussten ja erstmal überhaupt alle Teuterinnen sichten, die es so gibt. Die war 38 und die kam nach dem, es war so ein Tagestraining, so ein Tageslehrgang, die kam am Ende des Tages zu mir und meinte so: Coach, ich weiß, dass ich eigentlich schon zu alt bin für die Nationalmannschaft, aber ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet und ich wollte einfach nur dabei sein. Weil die haben ja so ein Trainings-T-Shirt bekommen, mhm, weißt du, und so, und die waren dabei beim allerersten Lehrgang. Ja, der Nationalmannschaft. Und
ja,
das hat mich echt gebrochen. Also die war auch später noch, ich habe die noch in 2 Lehrgänge mitgenommen. Das ist, ich glaube, die war der beste Mensch, den ich je im Fußball begegnet bin. So eine große Persönlichkeit einfach. Und irgendwie hat mir Saudi-Arabien nochmal so vor Augen geführt, was es eben überhaupt bedeutet zu spielen. Ja, dass das eben alleine überhaupt zu spielen für viele Frauen schon so ein Riesending ist. Und der Fußball kann so, so vieles und der Fußball kann auch so unglaublich schön sein und der ist halt auch, so wie wahrscheinlich, ich kenne mich in anderen Sportarten nicht so aus, aber so wie jeder Sportplatz, Sporthalle, so ein Ort, wo du als Frau auch einfach nur sein kannst, weißt du, und wo du mal nicht Erwartungen irgendwie an irgendwie Schönheit erfüllen musst und wo du laut sein darfst und wo du schwitzt und irgendwie, wo du schreist und kämpfst und wo du dich auch so als im Körper erleben kannst. Weißt du, du kannst dich körperlich erleben, du kannst Selbstwirksamkeit erleben, dass du Erfolg hast, wenn du dir Ziele setzt. Du kannst Teamgeist erleben und wie schön es ist, gemeinsam mit anderen was zu erreichen. Und das sind alles so Dinge, die gehen im Leistungssystem so ein bisschen verloren. Weißt du, irgendwann geht es nur noch darum, die Beste zu sein und wen kriegen wir irgendwie weiter und wer kommt in die Bundesliga und wer hatte jetzt welche Sprintwerte im Dezember. Und das, so dieses große Ganze und eigentlich die Schönheit des Spiels, die geht ein bisschen dabei verloren. Und deswegen ist für mich klar, dass ich mich jetzt aus diesem Leistungssystem erstmal ein bisschen rausziehe, weil, wie gesagt, ich habe auch nicht die Antworten auf alles, aber irgendwie viele Fragen. Und möchte eigentlich als nächstes versuchen, hier in Essen, das hatte ich schon mal angefragt, als ich noch an der Universität gearbeitet habe, vielleicht ein Mädchenfußballprojekt anzustoßen an den Essener Grundschulen. Weil, was du vorhin ja schon angesprochen hast, ist, wir haben im weiblichen Fußball ganz, ganz wenig Spielerinnen mit Migrationsgeschichte.
Mhm.
Und wir haben auch ganz wenig Spielerinnen aus sozial benachteiligten Familien und Stadtteilen. Also weiblicher Fußball ist in Deutschland ein bisschen auch so ein Akademikersport.
Ja.
Wir haben ganz viele Gymnasiastinnen und ganz wenig Hauptschülerinnen. Und ich würde gerne so ein bisschen versuchen, rauszufinden, warum wir die nicht erreichen. Warum habe ich hier in der Bundesligamannschaft in Essen irgendwie 12 Spielerinnen, die eine Stunde fahren und keine aus dem Essener Norden?
Mhm.
Und ich komme halt selber aus dem Essener Norden. Es gilt so als sozialer Brennpunkt. Und hätte eigentlich gerne mal Lust, genau die Mädchen mit Fußball zu erreichen, die noch gar nicht damit in Kontakt gekommen sind und einfach mal, und da muss keine nächste Nationalspielerin bei rauskommen, sondern ich würde gerne einfach denen diese Erlebnismöglichkeiten geben, diese Schönheit des Spiels, diese Werte, die man dadurch vermitteln kann, diese positiven Erfahrungen, die man da dadurch für sich und seinen Körper und irgendwie sein Leben machen kann, die würde ich irgendwie gerne mal an ein paar Mädchen bringen, die noch gar nichts damit zu tun hatten.
Das klingt sehr, sehr großartig, wie überhaupt es immer großartig ist, mit dir zu sprechen, dir zuzuhören und sich darauf einzulassen, was du zu sagen hast. Ich habe sehr, sehr selten hier den Fall, dass wir die Stunde weit hinter uns lassen, weil einfach der Punkt sonst zu früh käme. Heute ist mal wieder so eine Folge. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Das war wirklich großartig.
Ja, ich freue mich ganz auf meiner Seite. Vielen Dank, dass ich überhaupt eine Plattform bekomme für irgendwie auch meine Ideen oder meine Gedanken. Und ja, danke auch, dass du das machst, denn wir haben auch immer noch viel zu wenig Frauen in den Medien, vor allem im Sportjournalismus und auch viel zu wenig Menschen, die Sportlerinnen auch eine Plattform bieten.
Das stimmt, daran arbeiten wir an unserer Front auch so gut wir es können. Vielen lieben Dank auch euch ZuhörerInnen da draußen, dass ihr auch bei dieser Folge wieder dabei wart. Ich freue mich, das wisst ihr, über die sehr liebevolle Begleitung des Podcasts, über das Feedback, was ich bekomme. Ihr könnt mir gerne schreiben an wortpiratin@marapfeiffer.de, was euch gefällt, was euch fehlt, wen ihr hier gerne mal hören wollt. Und ansonsten bleibt mir nur, wie immer zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao.
Ciao.